Über die Stimme in der Musik sprechen ohne Pathos? Schwierig. Man sagt dir viel Pathetisches nach. Die Stimme ist der Ursprung der Musik, das erste Instrument, direkt verbunden mit Körper und Atem und Überträgerin von Emotionen. Anhand der Stimme lassen sich jedenfalls viele parallele Musikgeschichten erzählen. Europäische und nicht-westliche. Geschichten von Pop und Jazz, aus Oper und Kirche und eben auch eine Geschichte der Stimme in der neuen Musik. Dieser kleine Beitrag erzählt eine subjektive Hörgeschichte von der Stimme in der zeitgenössischen Musik. Er greift dabei verschiedene Diskurse auf, die daran anknüpfen. Es geht um Text und Verständlichkeit, um Pathos und Emotion, um Technik und Elektronik, um Sprache und Material und um Stars und Gemeinschaften. Es war 2003 oder 2004 im Internet. Karl-Heinz Stockhausens Gesang der Jünglinge war damals schon fast 50 Jahre alt. Ich erst ein Teenager, als mir diese unschuldige Knabenstimme aus den Computerlautsprechern entgegensang. Aus merkwürdigen Klängen tauchte sie auf und wieder ab. Mit Befremden und mit Faszination zugleich musste ich mir das immer wieder anhören. Preiset den Herrn. Das brannte sich nachhaltig ein. Ansonsten war der Text schwer zu verfolgen. Aber genau darum ging es Stockhausen, der ein Kontinuum aus Sprache und Musik komponieren wollte. Textverständlichkeit, das hatte nicht oberste Priorität. Anders noch als in Opern oder Liedern früherer Epochen. Wo immer aus den Klangzeichen der Musik für einen Augenblick Sprache wird, lobt sie Gott, sagte Stockhausen und bezog sich dabei auf die biblische Textvorlage der israelitischen Jünglinge im babylonischen Feuerofen. Es ging ihm um die verschiedenen Grade der Verständlichkeit von Sprache bis hin zu ihrer Verschmelzung mit den elektronischen Klängen, die damals noch ganz neu waren, genauso wie die künstlich erzeugten Effekte von Hall und Echo auf einer menschlichen Stimme. Außerdem verfolgte Stockhausen die Idee, die Stimme von den physischen Grenzen des menschlichen Körpers zu befreien. Sie sollte so schnell oder lang, so laut oder leise wie möglich klingen können, in Tonhöhenintervallen und Klangfarbenunterschieden, die einem Menschen nicht möglich sind. Heute ist die Erweiterung der menschlichen Stimme mit elektronischen Mitteln längst Normalität. Von der Live-Elektronik bis zum Autotune-Pop. Eines der frühesten Stücke für Stimme Solo, das mir auch in den 2000er Jahren begegnete, war die Sequenza 3 per voce femminile von Luciano Berio. Er schrieb die Sequenza für seine Ehefrau, die Sopranistin Kathy Barbarian. In der Sequenza 3 erforscht er die gesangstechnischen Möglichkeiten der Stimme und gibt dabei Zeichenerklärungen für etwa Lachsalven, Zähneklappern oder Zungentriller gegen die Oberlippe mit an. Dazu kommen Vortragsbezeichnungen wie entfernt, ekstatisch oder äußerst intensiv. Auch wenn eine Textvorlage von dem Schriftsteller Markus Kutter existiert, der kurze Text wird bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und weit über das Stück verteilt. In den frühen Jahren der neuen Musik nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Stars meist die männlichen Komponisten. Dass mit Kathy Barbarian gerade eine Sängerin Berühmtheit über die engen Zirkel hinaus erlangte, das verwundert kaum. Es stützt die These von der direkten emotionalen Wirkung eben der menschlichen Stimme. Allerdings singt Barbarian in der Sequenza frei von Pathos oder sagen wir frei von allzu eindeutiger Emotion, wie man das noch aus dem romantischen Lied oder aus der Oper vergangener Jahrhunderte kennt. Denn unverblümte Emotion war nach dem Krieg mit großer Vorsicht zu genießen. Auch heute sind es wieder auffällig oft VokalistInnen wie Elaine Michener oder Juliet Fraser, deren Konzerte gern mal mit Standing Ovations enden. Es stimmt scheinbar doch. Die Stimme rührt etwas an, was tief in jedem Menschen schlummert. Oh. 2007 erlebte ich eine Aufführung von Bernd Alois Zimmermanns Ekklesiastische Aktion mit dem Titel
Ich wandte mich und sah an alles Unrecht. Das geschah unter der Sonne.
Die Erfahrung war erdrückend und auf eine Weise existenziell. Das liegt natürlich einerseits an dem Umstand, dass sich Zimmermann 5 Tage nach Fertigstellung des Stücks 1970 das Leben nahm und dass er mit Texten von Fjodor Dostojewskis Großinquisitor und einer Anklage an Gott aus dem biblischen Predigerbuch sein Zerbrechen an der Welt ausdrückte. Die Eindringlichkeit kommt aber auch durch die Kombination aus einer Gesangsstimme und zweier Sprechstimmen zustande. Zimmermann experimentiert hier mit verschiedenen Arten des stimmlichen Ausdrucks. Er stellt Sing- und Sprechstimme gleichberechtigt nicht nur neben, sondern fügt sie auch ineinander. Die Sprecher deklamieren ganz unterschiedlich, vom Flüstern über die Anklage bis zum Schrei. Und das alles bei bester Textverständlichkeit. Keine Dekonstruktion der Sprache in ihre Silben und Laute, wie bei manchen seiner Zeitgenossen. Der Bassolist drückt den Schmerz und die Verzweiflung der Textvorlage unverblümt aus. Das Orchester ist erweitert um Geräuscherzeuger wie Nägel oder Zeitungspapier. Das unterstreicht den teils hörspielartigen Charakter des Stücks.
Du willst in die Welt gehen? Und gehst mit leeren Händen, mit dem vagen Versprechen einer Freiheit, dass sie in ihrer Einfalt und angeborenen Zuchtlosigkeit nicht einmal begreifen können, vor dem sie sich fürchten und das sie ängstigt.
Am Ende der ekklesiastischen Aktion erklingt der Bachchoral »Es ist genug« in den Bläsern. Allerdings stimmlos, jenseits der Sprache. Mitte der 2010er Jahre stieß ich auf das Werk von Gerhard Rühm, Komponist und zugleich Schriftsteller. Mich faszinierte sein musikalischer Zugriff auf Sprache, der sich in vielen Lautgedichten zeigt. In der Phonetischen Meditation von 1985 rezitiert Gerhard Rühm Sprachlaute in einem regelmäßigen, stoischen Rhythmus. Gewissermaßen mit jedem Taktschlag gibt es eine kleine Variation in jedem Laut. Manchmal auch einen kompletten Neustart mit einem anderen Laut.
Wo? Wo? Wohl? Ol? Ola? Lol? Olol? Ololla?
Auch Pfeif- und Zischgeräusche gehören zum Material. Aus ihnen entstehen in dieser Meditation allmählich Konsonanten oder es schälen sich Vokale heraus. Und so erscheinen aus den Lauten neue Silben.
Schasch, Asch, Ascha, Schascha, Ga.
Anders als die Stimme im Konzertsaal ist Rühms Stimme hier nicht nur extrem nah, sondern auch ganz trocken im Studio abgenommen. Das sorgt für eine Intimität beim Hören, als könnte man Rühm in den Mund klettern und dabei etwas über sein eigenes Stimmorgan herausfinden.
Notes for two. One, one, oh no, oh no, oh no, on, oh, oh no, one, oh no, oh no, oh no, on, oh, one, one, oh no, oh no, on, oh, oh no, one, oh no, oh no, oh no.
Die finnlandschwedische Künstlerin Sia Rinne setzt die Arbeit von Gerhard Rühm auf gewisse Weise fort. Rinne beherrscht 6 Sprachen: Schwedisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. In ihren Gedichten meandert sie zwischen den verschiedenen phonetischen und semantischen Räumen. Sie biegt von einer Silbe in die nächste Sprache ab. Sie spielt mit Bedeutungen und Klangebenen. Auch das Schreibmedium selbst wird in ihren Kompositionen zum Klangmaterial. Rinne schreibt auf Schreibmaschine.
Je sais, je suis, je suis Jésus.
Wie Gerhard Rühm komponiert sie für ihre eigene Stimme, die sie im Studio aufnimmt und elektronisch bearbeitet. In Sia Rinnes Stück Sounds for Soloists stehen Sprachaufnahmen als gleichberechtigtes Material neben Samples. Die Klangebene ist dabei eher suggestiv als illustrativ. Sie regt zu eigenen Verknüpfungen zwischen Sound und Sprache an.
Cut out from books. Important words. Destroy the book. Diagonal reading. Censor all names in a book of your own choice. All page numbers in a book of your own choice. Line number so and so on each page in a book of your own choice. Freie Wahl. Entweder oder.
Die menschliche Stimme hat im Lauf der Jahrtausende immer wieder technische Neuerungen erfahren, gerade wenn sie im Bereich der Musik eingesetzt wurde. Gesangstechniken wie Bel Canto oder Rezitativ mussten ja auch erst einmal erfunden werden. Genauso wie später die erweiterten Stimmtechniken oder auch Scat-Gesang oder das Rappen. Elektromagnetische und elektronische Entwicklungen wie Mikrofon, Tonband, Lautsprecher, Computer oder Vocoder öffneten etappenweise neue Welten seit ihrer Erfindung. 1961 brachte der Computermusikpionier Max Matthews einen IBM-Rechner zum Singen, allein durch Programmiercode. Die größte technische Neuerung für die Stimme in unserer Zeit ist natürlich die künstliche Intelligenz. Die erste wirklich eindrucksvolle Begegnung hatte ich damit 2019 bei der US-amerikanischen Komponistin Holly Herndon. Holly Herndon hat mittlerweile mehrere KI-Stimmen entwickelt, die nicht nur sprechen, sondern auch singen können. Die erste Version, Spawn, basiert auf zahlreichen Stimmaufnahmen unterschiedlicher Menschen. Mit diesen wurde der Algorithmus trainiert, bis er gesangliche Qualitäten entwickelte. Hier tut sich eine interessante Parallele zu Luciano Berio und Kathy Barbarian auf. Die singenden Algorithmen nämlich entwickelt Holly Herndon gemeinsam mit ihrem Partner, dem Programmierer Matt Dryhurst. Sein Code bringt eine Stimme zum Klingen, die sich im Timbre der von Herndon zuordnen lässt. Es ist ein bisschen wie ein halbes Jahrhundert früher bei Berio und Barbarian. Bei beiden Duos sind Leben und künstlerische Arbeit so eng miteinander verschränkt, dass in der Stimme der einen auch immer der Anteil des anderen mitschwingt. Und andersherum. Wann genau die Menschen entdeckt haben, dass man nicht nur alleine, sondern auch in Gemeinschaft singen kann, das weiß keiner. Der Chor jedenfalls ist uralt. In der neuen Musik haben sich Spezialensembles wie die SWR-Vokalsolisten, die Maulwerker oder Phoenix 16 herausgebildet. Immer wieder hat es aber auch Chorprojekte mit nicht professionell ausgebildeten Stimmen gegeben. Eines davon ist Glosser aus Köln und dem Ruhrgebiet. Dem gehöre ich auch an und ich habe noch keine einzige Gesangsstunde absolviert. Bei Glosser ist da einerseits ein Interesse am Experimentieren mit der eigenen Stimme. Und das gerade da, wo sie unvertraut, seltsam, vielleicht sogar peinlich klingt. Den Chor eint aber auch ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, das in Krisenzeiten scheinbar häufiger in der Kunst und auch jenseits davon artikuliert wird. Das Projekt Cholera von 2021 und 2022 verdeutlicht den Umgang mit Stimme bei Glosser gut. Zunächst hatte die Chorgründerin Elisa Kühnel die Mitglieder ins Tonstudio eingeladen. Dort übersetzten sie sprachliche Anweisungen am Mikrofon in Stimmklang. Aus diesen Studioaufnahmen entstand eine Klang- und Lichtinstallation. Dafür wurden die Stimmen von ihren Körpern getrennt und über Lautsprecher wiedergegeben. Die Aufnahmen aus dem Studio und aus dem Raum der Installation wandelten sich dann in eine Radiokomposition um, die mit dem Innen und Außen der Stimme spielt. Von der Luftröhre über das Mikrofon bis hinein in den Ausstellungsraum und hinaus auf dessen Vorplatz. Die erweiterten Stimmtechniken solcher Laien-Ensembles sind vielleicht nicht spektakulär in einem virtuosen oder stimmakrobatischen Sinne. Sie zeigen vielmehr einen intuitiven Ansatz. Menschlich und einmal mehr unmittelbar.
Tuh, tuh, tuh. Huh.